Scherzo für Orchester von Anton Bruckner mit dem Bruckner Orchester Linz. Markus Poschner hat geleitet. Gerade haben sie zusammen eine Bruckner-Box herausgebracht, pünktlich zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Am vergangenen Mittwoch ist sie herausgekommen, am 4. September, am Geburtstag selbst. Und mit Markus Poschner, dem ja wahrscheinlich maßgeblichen Bruckner-Dirigenten, habe ich jetzt die Gelegenheit, auf Radio 3 zu sprechen. Herzlich willkommen.
Das freut mich sehr. Dankeschön.
Von Anton Bruckner weiß ich so viel. Er hat viel rumgekrittelt an seinen Sinfonien, hat umgestellt, überschrieben, durchgestrichen. Und ich schließe daraus, dass er ein ziemlicher Selbstzweifler gewesen sein muss, was ja eigentlich auch nicht immer die unsympathischsten Menschen sind. Aber er muss auch unter sich gelitten haben. Und von einem anderen Dirigenten habe ich kürzlich gehört, dass man auch nie genau weiß als Dirigent, welche Version man jetzt nehmen soll bei einer Aufführung. Wie ist das bei Ihnen?
Das ist richtig. Also man hat wirklich die Qual der Wahl. Wenn man alle Fassungen zusammenzählt, kommt man tatsächlich ja nicht auf die vermeintlich 9 Sinfonien von Anton Bruckner, sondern auf doppelt so viele, auf ganze 18. Und dabei sprechen wir nicht nur von kleinen Kürzungen oder Retuschen, sondern unter Umständen von völlig eigenständigen Werken, weil Bruckner hat über die Jahre sogar ganze Sätze ersetzt, ausgetauscht, neu komponiert. Naja, und die Motivation dazu, die ist ganz vielfältig und es ist für uns etwas schwierig nachzuvollziehen. Also mit Sicherheit war er jemand, der nie wirklich zufrieden war, der immer weitergehen wollte, gesucht hat. Er hatte gerade in den Anfängen seiner Zeit unglaublichen Misserfolg. Also er eckte überall an. Die Leute haben ihn verlacht. Es gibt in den 1870er Jahren ein paar ganz grauenhafte Erfahrungen, vor allem mit den Wiener Philharmonikern, die ihn ständig abgelehnt haben. Und dann kam es doch mal zu einer Aufführung und da ging es sogar um die 3. Sinfonie. Und sind sogar die Musikerinnen und Musiker der Philharmoniker aufgestanden und haben lachend die Bühne verlassen während des Spielens. Also es ist ein Wunder, dass Bruckner sich nicht völlig entmutigen ließ und einfach hingeschmissen hat und trotzdem immer weitergearbeitet hat.
Sie haben
nur dazu, das ist also mit Sicherheit eine Motivation gewesen, der Misserfolg, also der ihn dazu veranlasst hat, zu kürzen, zu vereinfachen, zu verändern. Seine Sinfonien und gerade die 3. ist ja eine der längsten, also über 60 Minuten. Das waren die Leute damals nicht gewohnt. Und dann war es natürlich schon so, dass sich seine Kunst und seine Fähigkeiten auch verändert haben. Und so hat er sogar am Ende seines Lebens nochmal zu den frühen Sinfonien gegriffen und die nochmal umgearbeitet. Da liegen zum Teil 20 Jahre dazwischen. Also insofern gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, warum er immer weitergehen wollte.
Bleiben wir jetzt noch einen Moment bei diesen Umarbeitungen. Ich habe als Musikwissenschaftsstudentin gelernt, er hat 9 Sinfonien hinterlassen, so wie Beethoven. Aber Ihre Gesamtaufnahme enthält nun 11 Sinfonien und Sie sprechen auch sogar von 18.
Genau, es gibt 11, also die 9 Sinfonien, die bekannt sind, dann zählt man aber auch die annullierte Sinfonie dazu oder die 0. Sinfonie, wie man sagt, und eine sogenannte Studiensinfonie, wobei der Name Studiensinfonie gar nicht von Bruckner stammt, sondern aus viel späterer Zeit. Das ist zwar eine vollständige, vollgültige Sinfonie, die Bruckner aber nicht in seine Zählung aufgenommen hat. Aber wenn man diese beiden Werke dazu zählt, hat man 11 Sinfonien und jetzt ist es so, dass es vor allem die frühen Sinfonien, die 4., die 3., aber auch die 8., also auch eine späte, gibt es mitunter in 3 Fassungen. Die 4. sogar in 4 Fassungen. Also, und dort eben, wie ich vorhin schon sagte, mit ganz unterschiedlichen, verschiedenen Sätzen, die ausgetauscht wurden. Also es ist tatsächlich ganz andere Musik.
Man möchte ja Anton Bruckner auf seiner Wolke, auf der er wohl sitzen mag, gerne zurufen. Hören Sie, Herr Bruckner, jetzt werden Sie gespielt, wie sehr Ihre Sinfonien geachtet werden. Ja. Was haben Sie denn an der Arbeit an diesen Sinfonien, an diesen vielen Überarbeitungen, Bearbeitungen, Veränderungen über ihn gelernt als Menschen?
Also zunächst war es eine unglaublich aufregende Erfahrung festzustellen, dass Bruckner in den Urfassungen, also in seinen ersten Versionen, die es meistens nicht in den Druck geschafft haben, weil eben da schon so viel Umarbeitungen kamen, so viel Ablehnung kam, dass er sofort angefangen hat umzuarbeiten, dass er dort am avantgardistischsten ist. Also das ist wirklich Sprengstoff, was er da schreibt. Er experimentiert mit Harmonien, mit unglaublich schnellen Tempi. Also gar nicht so in diesem pathetischen Weihrauch, wie man ihn vermeintlich immer noch hört, so quasi der symphonische Wagner. Ja, das ist ja eines der größten Klischees und Missverständnisse, die wir heute haben. Also der Musikant Gottes, der Kathedralen aus Klang baut. Das ist alles sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig und so einfach nicht zutreffend. Und da sehen wir in den Urfassungen bei Bruckner wirklich jemanden, der gegen den Strom schwimmt, der quer steht zum Publikumsgeschmack, das hat er auch leidvoll erfahren müssen. Und weil Sie mich nach dem Menschen fragen, das ist eine sehr schwierige Frage, weil über sein Leben, seine privaten Gedanken recht wenig bekannt ist. Also nicht etwa auch wie bei Richard Wagner, der ja Tagebuch geführt hat, oder zumindest Cosima Wagner hat alles aufgeschrieben. Von Bruckner kennt man kaum etwas, kaum Äußerungen über seine Musik. Aber er muss jemand gewesen sein, der einen ganz starken Glauben hatte an sich, der eine Mission hatte. Also es gibt einen Ausspruch von ihm, der mich sehr beeindruckt. Der hieß, Gott will es mit mir. Also er muss diesen Misserfolg aushalten. Es ist für ihn wie ein persönlicher Kreuzweg. Er möchte sich von seinem Weg nicht abbringen lassen. Also er hat tatsächlich in sich so einen göttlichen Weg, einen Funken gespürt und er möchte Musikgeschichte schreiben. Er wollte die Welt der Sinfonie nach Beethoven weiterbringen. Und wir wissen ja, dass im 19. Jahrhundert das große Problem für die Komponisten der Generationen nach Beethoven eben Beethoven selbst war. Ja. Was soll man da noch machen? Nach der 9. Sinfonie kann man keine Sinfonien mehr schreiben. Und das wollte Bruckner beweisen, dass es nicht so ist und dass er der Auserwählte in diesem Sinne ist, der die Musikgeschichte in die Zukunft führt.
Ja, aber dann gab es dann doch die Kritiker, die dann nach den Uraufführungen kamen und die Dirigenten und die vermeintlichen Freunde, die dann gesagt haben, magst du das nicht anders machen? Und dann ist er wohl von seinem starken Glauben dann doch ein bisschen abgekommen, wenn er dann so viel verändert hat.
Genau. Also man muss dazu sagen, und das ist auch ein Aspekt, der mich persönlich sehr fasziniert, weil ich ja auch mit Jazz in meinem Leben sehr viel zu tun hatte. Bruckner war ja ein grandioser Improvisateur. Und also der Erfolg, der ihm anfangs als Symphoniker verwehrt blieb, den hatte er weltweit schon als Organist. Er hatte Gastspiele in London, in Paris, man hat ihn gefeiert. Und er muss tatsächlich wirklich ein unglaubliches Talent gewesen sein, sodass ihn seine Universitätsprofessoren, die ihn geprüft haben in der Abschlussprüfung, gesagt haben nach der Prüfung, er hätte uns prüfen müssen. Also es muss unglaublich gewesen sein, welche Fähigkeiten er da hatte. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie ein Jazzmusiker, oder wir kennen das ja auch von vielen Jazzaufnahmen. Man tut sich als Improvisateur wirklich schwer zu entscheiden, mein Gott, ist das die beste Version gewesen oder ist es der Take? Oder nehmen wir lieber nicht den Take 5 oder sowas. Und deswegen gibt es ja viele Aufnahmen, wo viele verschiedene Takes veröffentlicht sind. Ich denke jetzt nur an Coltrane und Miles Davis, von denen es ja ganz, ganz verschiedene Versionen von gewissen Titeln gibt. So hat sich Bruckner, glaube ich, wirklich selbst sehr schwer getan, endgültig festzustellen, so, das ist die Version, das ist mein letzter Wille, damit ist es gut. Ja, so wie Brahms das gemacht hat, der ja ganz zielorientiert gearbeitet hat. Und er wusste genau, jetzt legt das zur Seite und besser geht's nicht. Und Bruckner hat das immer wieder hervorgeholt und verändert und verbessert.
Das ist eben immer nur die beste Musik für den jeweiligen Moment. Und so hat er es wahrscheinlich
gesehen. Ich denke
auch.
Ich denke auch. So ist es, ja.
Wie sind Sie als Interpret an die Sinfonien von Anton Bruckner herangegangen?
Nun ja, ich komme aus München und München nennt sich selbst ja auch eine Bruckner-Stadt. Das hat auch mit dem Wirken von Celibidache dort zu tun, den ich als Student ja noch oft live erlebt habe. Und obwohl aus meiner heutigen Sicht Celibidache mit den Münchner Philharmonikern ja einen ganz extremen Weg gegangen sind, also einen sehr stark diese spirituelle Aura bedient haben und gesucht haben in diesen Sinfonien, die zweifellos ja auch da ist. Und wo man vielleicht sagen kann, dass das auch eine etwas einseitige Annäherung ist an die Musik, haben diese die Probenarbeit und diese Musik damals auf mich einen unglaublichen Eindruck gemacht. Und da war ich 19, da war ich 20. Ich bin in den Proben gesessen, wir durften da hinein, man hat sich da immer seinen manchmal weniger erlaubten Weg gesucht, um an diesen Proben teilnehmen zu dürfen, hat sich ein bisschen versteckt, dass man nicht vertrieben wurde. Und das, was dort wirklich an musikalischem Ereignis stattfand in den Proben, das war beeindruckend, das hat mich wahnsinnig ergriffen. Also auch Celibidache war wirklich jemand, der eine große Aura hatte, eine große Autorität, und mich hat unglaublich fasziniert, wie dieses Orchester geklungen hat. Mit welchen Farben, die konnte man wirklich sehen, diese Farben. Und wie intensiv er daran gearbeitet hat, dass diese Farben auch entstehen konnten. Und da, glaube ich, das hat sich sehr, sehr festgesetzt. Auch wenn ich dann in meiner eigenen Karriere doch relativ spät, da war ich, glaube ich, auch schon Mitte 30, Ende 30, zum ersten Mal wirklich Bruckner-Sinfonien selbst aufgeführt habe.
2017 sind Sie Chefdirigent des Bruckner-Orchesters das in Linz geworden. Haben Sie sich denn da dann explizit beworben, um in der Brucknerstadt Linz mit dem Bruckner Orchester Bruckner spielen zu können?
Naja, es war wie so oft in meinem Leben und auch, ja, wie das jeder so erfährt, vieles natürlich reiner Zufall und Fügung. Also ich habe das Orchester schon ein paar Jahre vorher als Gast kennengelernt und war sehr beeindruckt, denn in Österreich hat man wirklich eine ganz eigene Klangkultur, die Instrumente klingen anders, die Art und Weise, wie man phrasiert, das ist etwas für mich eher als Süddeutschen, als Bayern, war das etwas, was mir sehr bekannt vorkam.
Das finde ich so spannend, dass Sie sagen, dass man in Süddeutschland anders phrasiert, dass man als Musikerensemble, als Orchester offenbar auch einen süddeutschen, österreichischen Dialekt haben kann.
Es hat mit der Volksmusik zu tun. Ich meine, viele der meiner Musikerinnen und Musiker, vor allem die Bläser, kommen ja alle aus der Volksmusik. Also die Volksmusikszene in Oberösterreich ist ja unfassbar reichhaltig. Also jedes kleine Kuhdorf hat eine eigene Blaskapelle und die kommen da alle her. Also man muss niemandem erklären, wie man eine Polka phrasiert, wie man einen Ländler spielt, wie man eine langsame Polka und einen langsamen Walzer spielt. Das sind ja all diese Dinge, die man nicht aufschreiben kann. Also wenn sie einen Walzer haben, einen Wiener Walzer, und spielen den, würden den so spielen, wie er da steht, schwarz auf weiß, das wäre unerträglich. Wie im Jazz auch, jetzt kommt wieder die Parallele zum Jazz. Sie können Swing ja nicht notieren. Also die Notenschrift gibt das nicht her. Also das heißt, Sie müssen sehr, sehr viel wissen, was da gar nicht steht. Also zwischen den Zeilen lesen. Sie müssen es letztlich im Ohr haben. Oder wie Sie gesagt haben, es muss irgendwie in der DNA sein. Ohne nachzudenken, zu wissen, was ist das richtige Tempo, wie phrasiert man, wo wird man schneller, was für eine Art von Rubato spielt man. Und Volksmusik, und das ist ja mein Zugriff gewesen, spielt in der Musik von Bruckner eine unglaublich wichtige Rolle. Und das ist oft, finde ich, nicht so bemerkt worden. Also gerade weil man eben so diese große, diesen Überwältigungsmodus, diesen gewissen Pathos und Weihrauch, den man von Wagner her ja gewohnt war, wo man auch sehr, also legitim darüber diskutieren kann, inwiefern das gemacht ist oder inwiefern das authentisch war. Aber das ist ein großes anderes Thema. Aber man hat Bruckner immer quasi von seinen letzten großen Sinfonien, die diese spirituelle Aura ja zweifellos haben, auf sein gesamtes Oeuvre gestülpt. Und die frühen Werke, die ja sehr stark vom Sturm und Drang kommen und eben sehr inspiriert sind von Polka und von Ländler, legte sich quasi so dieser Approach wie ein Mehltau über diese Sinfonien. Und da tut man denen keinen Gefallen. Das ist ganz andere Musik. Und da hatten wir großen Spaß dran, diesen Bruckner, diesen anderen Bruckner zu entdecken.
Herr Poschner, wenn ich jetzt ein bisschen frech bin und sage, können Sie in einem Wort oder in einem Satz sagen, woran Sie einen Bruckner sofort erkennen würden? Ginge das?
Ein Wort, ein
ja,
Wort.
Oder?
Es ist,
das ist ziemlich schwer.
Ja, ich glaube, es ist das Expansive, Expansion. Mhm. Ein Gipfel, dann, ich habe ein noch besseres Wort, Gipfelerlebnis. Es ist etwas, was man tatsächlich hat, ganz wortwörtlich, wenn Sie auf einen Gipfel steigen und Sie überblicken Alle anderen Berge, sie stehen wirklich oben und es ist das vielleicht auch noch so, dass sie das zu einem Sonnenaufgang hinbekommen. Das kann man nicht in Worte kleiden. Ja, diese Ergriffenheit und diese Bewegtheit, das ist schon Bruckner. Bruckner ist nicht der Kampf, den wir von Beethoven kennen. Ja, also der Kampf für die Ideale der französischen Revolution. Gleichheit, Menschlichkeit, Toleranz, Brüderlichkeit. Ja, also dieser politische Background. Bruckner, und das hat er so ein bisschen auch von Schubert schon übernommen, ist das Ritual. Also ist diese Art, auch diese Überpersönlichkeit, ja, hat etwas Expansives, etwas Weltumspannendes, etwas Übergreifendes. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein Versuch, eine Weltformel zu finden. Also so wie das Mahler ja dann auch getan hat, aber aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer Ich-Perspektive. Bruckner ist so der aus einer Wir-Perspektive kommt, der so ein draufschaut. Und das fasziniert mich unglaublich.
Auf Radio 3 sagt das der Dirigent Markus Poschner. Wir haben jetzt gleich noch das Scherzo aus der Sinfonie Nummer 3 in der dritten Fassung von 1889. Worauf können wir dabei achten?
Ja, sehr gut ausgewählt. Das finde ich ganz großartig. Die Kontraste. Also erst einmal ist es ein sehr schneller dritter Satz, ein Scherzo. Es hat etwas ganz Geisterhaftes am Anfang. Und dann, und das mag man da nicht für möglich halten, überhören Sie nicht die Einflüsse der italienischen und französischen Musik. Also wenn das zum ersten Mal laut wird, hört man Rossini, ja wirklich, Sie haben richtig gehört, Rossini, den man ja nie im Leben mit Bruckner in Verbindung bringen wollte. Aber Bruckner war unglaublich angetan von der italienischen Musik und auch von Berlioz, also diesen rhythmischen Verschiebungen, diesem Furor, der da passiert, die rhythmische Energie, die da freigesetzt wird und das Spiel mit den Schwerpunkten und die Akzentverschiebungen. Also das ist wirklich ein Feuerwerk, was Bruckner dort entfacht. Und das gibt es nur in den frühen Sinfonien. Das ist in den späteren Sinfonien dann eine ganz andere Musik.
Ich danke Ihnen. Gerade sind pünktlich zu Bruckners 200. Geburtstag unter der Leitung von Markus Poschner Bruckners Sinfonien in einer Aufnahme erschienen. Nicht 9 Sinfonien, sondern 11. Wie das kam und ob man auch mit Anton Bruckner gerne mal auf einen Berg steigen würde, darüber habe ich mit Markus Poschner gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit auf Radio 3.
Dankeschön.